Bags are packed, are you ready to go? This time tomorrow we'll be on the road, riding with you in the sunnier days. I wouldn't want it any other way.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Anders und Leise. Ich freue mich auch heute wieder total, dass du dabei bist bei dieser ersten quasi regulären Folge nach der Launchwoche. Heute ist Donnerstag und der Sommer ist ausgebrochen bei uns. Ich hoffe auch bei euch, aber bei uns ist der absolute Sommer ausgebrochen. Das habe ich auch noch nicht so oft erlebt, dass ich nach meinem Geburtstag nochmal in kurzer Hose und T-Shirt draußen sitze und ja, warme Luft genieße und in meinen Kajak steige und das perfekte, wirklich das perfekte Kajakwetter habe. Insofern hoffe ich, ihr genießt die Zeit, diesen späten Spätsommer, und es geht euch gut. Und ich freue mich, dass ihr, wo auch immer ihr gerade seid und was auch immer ihr gerade macht, wieder bei mir reingeschaltet habt. Denn heute möchte ich mit euch etwas teilen, was mir immer wieder begegnet auf so ganz unterschiedlichen Ebenen oder auf so ganz unterschiedlichen Situationen. Und was ich auch in einer der letzten Podcast-Folgen quasi schon mal so ein bisschen anklingen habe lassen. Nämlich, es geht wieder um Geschichten. Und wir haben ja darüber gesprochen in einer Folge, in einer vergangenen, wie wichtig Geschichten sind und warum sie so machtvoll sind und wie viel sie auch transportieren und was auch so ein bisschen zumindest für mich meine Verantwortung dabei ist, mit den Perspektiven, die ich in diesen Geschichten nutze, auch sensibel umzugehen. Und genau in diesem Wahrnehmungsraum steckt für mich auch genau die Frage, welche Geschichte erzähle ich mir eigentlich über mich selbst, über mein Leben? Denn immer wieder stelle ich für mich und mein Leben fest, und auch wenn andere Menschen mit mir über ihre Erfahrungen reden, dass wir uns Geschichten erzählen. Und hier bekommt eine ganz neue Perspektive des Wortes Geschichte nochmal zum Tragen, denn Geschichte heißt auch immer, dass es nicht wahr sein muss. Da ist so diese ganz leichte Konnotation von, ach, erzähl mir doch nichts, erzählst du irgendeine Geschichte, so, das stimmt doch nicht. Und ja, das steckt in diesem Wort auch drin, und genau deswegen finde ich es genau an diesem Punkt, wenn ich mir überlege, welche Geschichte erzähle ich mir eigentlich über mich selber, so wichtig, diese Konnotation mit aufzunehmen und zu sagen, Geschichte ist auch immer Interpretation. Denn Geschichten sind nicht die Aneinanderreihung von irgendwelchen Ereignissen. Die neutrale, sachliche Aneinanderreihung von irgendwelchen Ereignissen, sondern sie sind immer, immer Interpretation. Und genau, was das für uns bedeutet und was das für mich bedeutet und auch wie ich vielleicht das nutzen kann, beziehungsweise ja, wie ich das wieder in meine Hände nehmen kann und wieder nutzen kann für mich, darüber möchte ich heute gerne mit euch sprechen. Und wir steigen genau da ein, denn Geschichten sind Interpretationen. Und in meiner Wahrnehmung oder in meinem, ja, für mich ist Interpretation immer auch eine Frage von Macht. Das ist ein starkes Wort, aber Geschichten sind einfach machtvoll, genau deswegen. Und sie bewirken so viel. Und Interpretation ist Macht, weil ich mir diese Macht herausnehmen kann, Dinge zu interpretieren und ihnen damit eine Bedeutung zu verleihen. Sie also in einen bestimmten Kontext zu stellen, ihnen eine Bedeutung zu verleihen, sie zu werten. Das ist quasi so eine, ja, es ist im Grunde, es ist die Frage nach Deutungshoheit. Also wer hat die Macht, die Ereignisse, die geschehen sind, einfach nur als Ereignisse in einen bestimmten Kontext zu rücken? Das ist schon in der Geschichtsschreibung so und auch immer wieder eine Frage der Historikerinnen und Historikern. So, wer setzt da eigentlich die Ereignisse gerade in den Kontext? Wer deutet, wer interpretiert? Aus meinem Studium, ich habe evangelische Theologie studiert, war auch immer wieder die Frage, wir mussten Bibel lesen und so weiter. Und natürlich mussten wir sie im Original lesen und auch da sind das ja Geschichten. Aber schon dann auch jede Übersetzung hat eine Interpretation da drin. Und da steckt ein Zweck dahinter, da steckt ein Ziel dahinter. Und so ist es mit geschichtlichen Ereignissen im Großen, wie auch mit den ganz kleinen, vermeintlich ganz kleinen Ereignissen in unserem Leben, die alle zusammengenommen einfach unsere Lebensgeschichte erzählen. Und auch da hat irgendwann mal irgendjemand die Macht sich genommen, diesen Ereignissen eine Bedeutung zuzuweisen. Manchmal sind es Personen gewesen, oft und hoffe ich, dass es so das Ziel waren, wir selber das. Oft sind es einfach schon so gesellschaftlich vorgegebene Bedeutungen für bestimmte Dinge. Also zum Beispiel ganz klassisch so diese Hochzeit. Die Hochzeit ist ein Tag, an dem zwei Menschen im Idealfall freiwillig zueinander sagen, ja, wir wollen unser Leben miteinander verbringen, wir feiern das. Also ist das ein glücklicher Tag. Hochzeit ist konnotiert als bei uns zumindest als ein glücklicher Tag und wird gerne auf allen Karten und in allen Beschreibungen, die es dazu irgendwie so gibt, als der schönste Tag des Lebens beschrieben. Das heißt, es ist so ein geflügeltes Wort. Am Ende ist ja aber eine Hochzeit erstmal nur ein Akt, mitunter ein rechtlicher Akt und nicht mehr. Alles andere, was darüber gebaut wurde, ist Interpretation. Und ob ich nun diese Hochzeit als glücklich empfinde, ob die freiwillig ist, und das passiert auch nicht überall und nicht immer sind Hochzeiten freiwillig, das alles ist nicht so bedeutungsschwer wie die Gesellschaft, die sagt, das ist der wichtigste und schönste Tag deines Lebens. Oder so Sachen wie, bis zur Hochzeit ist alles wieder gut. Aus diesem Tag wird also so viel Bedeutung gegeben, dass da ein riesiges Geflecht und ja auch eine riesige Maschinerie draus geworden ist, die diesen Tag feiert. Auf der einen Seite frage ich mich dann, braucht es diese Bedeutungsschwere überhaupt, wenn einfach nur zwei Menschen für sich miteinander Ja sagen? Das ist aber, das steht auf einem anderen Blatt, aber daran zeigt sich so ein bisschen, wie auch Gesellschaft Interpretationsräume schon vorgibt für bestimmte Dinge. Oder, keine Ahnung, ich komme aus dem ehemaligen Osten und bei uns gab es noch Jugendweihe. Das ist quasi das das Ostpendant zur Konfirmation oder zur Firmung, heißt das, glaube ich, im katholischen Glauben. Ich verwechsel immer Kommunion und Firmung, aber ich glaube, es ist die Firmung. Also so dieser Schritt ins Erwachsenwerden und das zu feiern, das ist auch so bedeutungsschwanger aufgeladen. Und genauso sind es aber auch kleine, so einzelne, also all unsere Erlebnisse, die wir in unserem Leben so machen, bekommen von irgendwoher, von irgendwem, irgendwie eine Bedeutung. Sie stehen nicht für sich alleine. Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, bei all den Dingen, wenn ich jetzt so zurückgucke, ich weiß nicht, ob euch direkt einfach so bestimmte Zeiten, Momente, Erfahrungen, Situationen einfallen, die für euch irgendwie bedeutsam sind, dann frage ich mich, ich habe ganz viele davon in meinem Kopf, auch ganz unabhängig von diesen klassischen Schnittpunkten im Leben. Ich frage mich dann trotzdem immer, oder fange an, mich zu fragen, wem habe ich da eigentlich die Macht gegeben, dieses zu deuten, dieses Ereignis, mir zu erzählen, was es bedeutet, das zu interpretieren. Denn die Deutung oder die Interpretation unserer Lebensereignisse, egal was es ist, die Scheidung unserer Eltern, ein Umzug, den Verlust von der besten Freundin, weil sie weggezogen ist, also ganz unterschiedlichste Sachen, ein Schulabschluss, ein abgebrochenes Studium, irgendwelche Momente, wo wir auch gerade bei vermeintlich sehr negativ oder sehr schwierig aufgeladenen oder gewerteten Dingen, die in unserem Leben passiert sind, wem habe ich da eigentlich die Macht gegeben, das zu deuten und für mich das zu interpretieren? Denn daraus formt sich unser Selbstbild. Unser Selbstbild formt sich aus der Interpretation unseres und der Ereignisse, die in unserem Leben stattgefunden haben. Oder der Ereignisse, aber auch der Dinge, die einfach auch längerfristig stattfinden. darum ist es so für mich gerade so, ja, fast ein bisschen bahnbrechend, mich damit auseinanderzusetzen und immer wieder auch einzelne Punkte herauszugreifen, zu gucken, okay, stimmt das eigentlich wirklich? Denn wenn wir Dinge interpretieren oder eben interpretieren lassen oder ja, einfach eine Interpretation als diese, die sie ist, hinnehmen und als wahr anerkennen, die vielleicht eher schmerzvoll ist oder eher schwierig ist und von uns eher negativ empfunden wird, greift für mich, glaube ich, oder nein, ich glaube nicht, dann greift das Gesetz der Anziehung. Also wenn ich mal irgendetwas gelernt habe, wenn ich irgendwie gelernt habe, so und so ist die Welt, so und so bin ich, weil das und das passiert ist, dann integriere ich das relativ schnell in mein Selbstbild, wenn ich keine Alternative dazu habe. Und aus diesem Selbstbild heraus handle ich. Wenn ich also denke, dass ich, keine Ahnung, schlecht in Mathe bin, weil ich nicht die Beste in Mathe bin oder weil ich ganz früh irgendwie blöde Erfahrungen mit Mathe gemacht habe. Also bei mir war das so. Ich war relativ gut in der Schule, aber also wirklich gut. Mir ist auch alles irgendwie zugefallen. Ich musste nie viel machen. Ich habe so, es war alles schicki, außer Mathe. In Mathe kam ich mir immer vor, als wäre ich die Dümmste der Welt, weil irgendwie, nicht alle, aber viele anderen das offensichtlich raffen, was da passiert, und ich oft nicht. Ich weiß nicht genau, woran es lag, aber relativ früh, schon in der Grundschule, kam bei mir dieses Gefühl auf von, boah, das stimmt irgendwie nicht, da fehlt mir was, da bin ich nicht gut. Und ziemlich schnell kam dann auch von außen, ja, irgendwie gedeutet so, okay, sie ist halt ziemlich gut, aber sie ist schlecht in Mathe. Aus diesem schlecht in Mathe bin ich meine ganze Schulzeit heraus nicht rausgekommen. Es sei denn, ich hatte mal eine Lehrerin oder einen Lehrer, der es geschafft hat, mich zu begeistern dafür. Dann ging auch alles wieder anders. Aber das hat sich so eingebrannt. Mir wurde erzählt, ich bin schlecht in Mathe. Und das war auch mein Selbstbild. Ich bin halt schlecht in Mathe. Also ich bin schon mit einem beschissenen Gefühl in den Matheunterricht gegangen. So, weil ja eh klar war, ich bin schlecht. So. Und das hat sich bewiesen. 10 Schuljahre lang hat sich das bewiesen. Ich bin, oder 11 sogar. Ich bin schlecht in Mathe. Ich hatte meistens schlechte Zensuren. Ich musste teilweise, und das war für mich wahnsinnig ungewohnt, sogar um eine 4 manchmal kämpfen, weil ich dann zwischendurch mal wirklich gar nicht mehr durchgesehen habe. Es ist heute noch so. Heute ist es noch so, obwohl ich auch in dieser Geschichte einen Knick gefunden habe, auch heute ist es noch so, wenn irgendwas zu rechnen ist, also wenn jemand sagt, hier mach mal schnell 5 mal 7, dann macht mein Gehirn aus. Komplett. Und ich muss es, wenn es notwendig ist, meistens sage ich, Taschenrechner, mach mal selber, ich kann das nicht, ich kann nicht rechnen. Nur wenn es ganz notwendig ist, muss ich es bewusst wieder anmachen und wirklich rechnen und überlegen, was sind dann jetzt 5 mal 7? Ich weiß, dass wir das alle gelernt haben und ich weiß, dass ich das eigentlich auch weiß. Und trotzdem ist das bei mir so tief verankert, ich kann kein Mathe. Daraus schließt sich dann ganz schnell, daran sieht man, wie sich das irgendwann auch selbst beweist. Weil das ist ein bisschen das Gesetz der Anziehung. Wenn ich schon denke und davon ausgehe, dass ich schlecht bin, wird sich diese Wahrheit, in der ich lebe, immer selbst beweisen. Danach strebt unser System, unser Selbstbild, das, was wir haben, egal ob es gut oder schlecht ist für uns. Es wird sich immer selbst festigen wollen. Es wird immer die Dinge so interpretieren, dass es stimmt, dass das, was passiert, mit unserem Selbstbild übereinstimmt. Alles andere wäre ziemlich gefährlich für unser System. Das möchte nämlich Stabilität und das möchte, dass alles richtig ist, egal ob gut oder schlecht für uns. So hat sich also für mich bis zur 11. Klasse durchgezogen, ich bin schlecht in Mathe. Ich weiß nicht genau, was dann passiert ist. Ich glaube, es kam eine Lehrerin, die irgendwie es geschafft hat, mich zumindest für den relativ neuen Stoff zu begeistern. Es wurde alles resettet. Wir bekamen in der Oberstufe dann so Integralrechnung, Differentialrechnung, Analysis und Vektorrechnung und so weiter. Das heißt, ganz viel von dem, was wir bis dahin gemacht haben, brauchten wir ab und zu schon irgendwie nochmal, aber es wurde nochmal resettet und es ging um ganz andere Dinge. Zumindest erinnere ich mich daran, dass es um ganz andere Dinge ging. Und das war meine Chance, weil da war eine Lehrerin, die mich irgendwie dazu begeistern konnte und es war meine Chance, nochmal neu anzufangen. und nicht mehr in diesem zu sitzen, alle anderen können es sowieso besser und ich kann es nicht, also mache ich meinen Kopf direkt mal aus. Denn ich hatte gleich zu Anfang der 12. Klasse die Erfahrung gemacht, hey krass, das ist ja alles total logisch. Das macht alles total Sinn. Das ist ja geil. Und dann, ne, so, dann war mein nicht mal mehr mein Ehrgeiz, aber so das Feuer wieder da und dieses, okay, das kann ich. Ich habe direkt, und die habe ich mir eingerahmt, 15 Punkte in einer Mathe-Klausur geschrieben. Also eine 1 plus, weil ich es einfach verstanden hatte. Und das hat mein Selbstbild, was Mathe anging, so revolutioniert und so umgedreht, dass ich in der Oberstufe wirklich gut war in Mathe. Ich habe trotzdem kein Mathe-Abitur gemacht, weil das nicht notwendig war mit meiner Fächerkombination. Aber ich war gut in Mathe. Ich war auf einmal gut in Mathe. Diese 2 Jahre gut in Mathe sein haben nicht gereicht, um diesen Glaubenssatz, ich bin schlecht in Mathe, komplett aufzulösen. Oder ich kann nicht rechnen, irgendwie aufzulösen. Aber ich hatte die Möglichkeit, mir nochmal eine andere Perspektive anzuschauen und diese Geschichte irgendwie anders zu erzählen. Denn es stimmt nicht, dass ich schlecht in Mathe bin. Ich war lange Zeit nicht gut in Mathe. Aber es gibt viel in der Mathematik, was ich verstanden habe und was ich konnte. Aber ich habe auch gemerkt, und ich merke es daran ja immer noch, wie ohnmächtig dieser Mechanismus meines Systems, sich immer wieder selbst zu beweisen oder selbst zu versichern, wie ohnmächtig mich das macht, weil es sich ja immer wieder selbst beweist. Ich komme da nicht raus. Meistens nehme ich das ja noch nicht mal mehr wahr, dass ich mir da gerade eine Geschichte erzähle, die irgendwie doof ist und die sich aber immer und immer und immer wiederholt. Ich suche mir immer die falschen Partnerinnen aus, was nicht stimmt, aber es war lange so. Das waren immer ähnliche, immer ein bestimmter, etwas Bestimmtes an den Menschen, mit dem ich mich verbunden habe, ganz lange, das mir immer nicht gut tat, das war immer das Gleiche, aber mein Bild war ja, so ist es richtig und das habe ich verdient, das ist meine Aufgabe. So ist Beziehung halt, so ist Liebe, was auch immer. Das hat sich immer und immer und immer wiederholt. Und das war nicht gut für mich, aber ich kam da nicht raus. Mir war das ja auch ganz lange gar nicht bewusst. Das heißt, ich lebe in ganz unterschiedlichen Punkten in meinem Selbst und in meinem Leben mit einem ganz engen Rahmen. So, es gibt genau diese eine Wahrheit und nur diese. So stimmt es. So, wie es jetzt ist, ist es. Weil es ist ja auch immer wieder so. Und ich vergesse dabei, oder mir ist gar nicht bewusst, dass es 1000 mögliche Interpretationen von einer Sache gibt, von einem Ereignis, einer Geschichte, gibt es 1000 Möglichkeiten, ihr Bedeutung zu verleihen. In alle Richtungen. Von die absolute Katastrophe bis das Beste, was mir je passiert ist. Es ist alles erstmal möglich. Was davon wir uns erzählen, hängt von uns und von unserem Umfeld ab und davon, wie bewusst wir uns auch über diesen Mechanismus sind. Denn warum? Warum sollte nur diese eine Möglichkeit wahr sein? Warum sollte überhaupt diese wahr sein und nicht irgendeine andere oder viele andere? Warum nur diese eine? Und ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen nachvollziehen oder verstehen, was ich versuche zu beschreiben, so diesen engen Rahmen, der uns manchmal einfach blind macht für alle anderen Möglichkeiten, die vielleicht so viel, ja, die unser Leben ganz anders sich, also die sich uns und unser Leben ganz anders anfühlen lassen könnten. Und dass es aber genau das ist, was unser System, unser Ego möchte. Stabilität und Sicherheit. Und alles, was über das von uns bisher Gelernte und Verstandene und Internalisierte hinausgeht, ist total unsicher und ist instabil und könnte sonst was auslösen. Womöglich sogar Erleichterung, Glück und Zufriedenheit. Das wäre so. Also, ne, das ist total überspitzt, das ist mir klar. Aber dieses System oder dieses System funktioniert halt so. Und wir haben Möglichkeiten, da rauszukommen. A ist die erste Möglichkeit oder der erste Schritt, schon sich dessen bewusst zu sein. Ich bin mir dessen nicht immer und ständig bewusst. Und ich laufe nicht die ganze Zeit durch die Gegend und gucke nach, welche Interpretationen hier gerade möglich sind. Aber ich bin mir immer mehr dessen bewusst, dass es eben auch nur Interpretationen sind, dass es immer nur eine Sicht auf die Dinge ist. Und sie nicht wahr sein muss. Und genau da kann ich nämlich ansetzen. Ich kann an bestimmten Punkten, entweder in meiner Vergangenheit oder in dem, was gerade in meinem Leben passiert, die sich irgendwie nicht gut anfühlen, die mir irgendwie Schmerzen bereiten, die mich irgendwo hemmen, die irgendwo ein Punkt sind, wo ich denke, wenn ich irgendwie könnte, ich würde es ändern. Wenn ich irgendwie könnte, würde mir so wünschen, es wäre anders. Das ist genau der Punkt, oder da, wo der Schmerz ist, da ist genau der Punkt, wo ich hingehen kann und sagen kann, ich breche diesen Rahmen einmal auf. Ich muss nicht gleich alles umwerfen und in Frage stellen. Nicht mein ganzes Selbst, nicht mein ganzes Ich, nicht mein Leben. Aber ich kann an diesen bestimmten Punkten hingehen und die einmal aufbrechen und raustreten. Quasi, ja, wir aus so ein bisschen Kummer einmal kurz die Geschichte verlassen, auf die Metaebene gehen, ganz bewusst auch vielleicht, sogar auch körperlich, einmal einen Schritt machen und quasi dann wieder Raum haben. Ich habe dann den Raum, diese Ereignisse, diese Geschichte, diese Situation aus vielen verschiedenen Perspektiven anzuschauen. Ich bin nicht mehr in diesem engen Rahmen. Ich habe den einmal aufgebrochen. Und ich kann mir verschiedene Perspektiven ja ansehen. Und ich weiß für mich, dass das mitunter wahnsinnig schwierig ist, weil wo soll ich die denn auf einmal hernehmen? Jetzt habe ich vielleicht den Raum und mir ist das bewusst, aber was, wenn ich das noch nie gemacht habe oder wenn diese Idee ganz neu für mich ist, ist es auch total neu für mich, neue Perspektiven zu suchen, denn ich hänge ja noch in vielen anderen Punkten immer an dieser alten Interpretation fest und an diesem Bild auch von mir fest. Ich bin schlecht in Mathe, ich bin nicht gut genug, ich bin zu laut, ich bin nicht liebenswert, was auch immer. Ich hänge da ja so drin und damit ist es dann auch schwer, andere Perspektiven einzunehmen. Manchmal hilft es dann tatsächlich einfach mal das Gegenteil sich anzugucken. Wie wäre dann das Gegenteil von dem, was ich mir da gerade erzähle? Die ganz gegenteilige Interpretation. So, wie wäre die? Und was mir, das ist so eine Möglichkeit, um zumindest mal den Geist, den Kopf, aber auch das Herz so ein bisschen darauf zu trainieren, andere Perspektiven einzunehmen. Was mir auch wahnsinnig hilft, wenn ich es dann schaffe, mich zu öffnen, ist mir wirklich vertraute Menschen zu fragen. Also mit ihnen das auch, also ja, mich zu öffnen und darüber zu sprechen, dass ich da Dinge in meinem Leben habe, die sich für mich blöd anfühlen. Die Erinnerungen und das, was daraus resultiert, ist irgendwie, ja, es tut mir weh oder es hemmt mich vielleicht noch immer oder ja, es löst irgendwie in mir Schuld oder was auch immer aus und ich komme da nicht raus und diese Geschichte kommt immer wieder irgendwie und wiederholt sich und wiederholt sich und bin ich so wirklich und das macht so viel mit mir. Und das einem vertrauten Menschen oder einem Coach oder irgendeinem Menschen, dem ich mich in dem Moment öffnen kann, das zu erzählen und mit ihm gemeinsam, mit jemandem, der nicht in diesem Rahmen steckt, in dem ich stecke, ja, neue Perspektiven suchen, ganz offen zu sein für diese neuen Perspektiven. Und diese Offenheit ist es, glaube ich, die am Ende uns diese Perspektiven auch zeigt und aufmacht. Wir müssen nicht wie irre und wie angestochen graben und suchen, sondern offen sein und sie kommen lassen, denn sie sind ja da. Es ist ja nichts, was wir herstellen. Diese Perspektiven sind nichts, was wir schaffen müssen, sondern sie sind da und wir sind eingeladen, sie einzunehmen und uns hineinzufühlen. Und diese Brillen, diese unterschiedlichen, die wir dann bekommen, durch die wir mal schauen können, sie einfach wirklich offen und unvoreingenommen erstmal auszuprobieren. Und dann wird es Interpretationsbrillen geben, die fühlen sich auch nicht so richtig gut an. Und dann wird es Dinge geben, die fühlen sich gut an. Und ich glaube, wenn wir uns da hineinfühlen, also nicht nur denken, dazu komme ich gleich noch, nicht nur denken, sondern wirklich hineinfühlen, wie sich diese unterschiedlichen Geschichten über ein und dieselbe Sache anfühlen, dann werden wir, glaube ich, also erlebe ich das an mir, ich weiß dann relativ bald, welche meine Geschichte ist, welche für mich meine Wahrheit ist, denn das ist die Perspektive oder die Geschichte, wo sich in mir etwas löst, vielleicht fällt ein Stein vom Herzen, vielleicht löst sich ein Knoten, vielleicht fällt irgendwas an seinen Platz. Auf jeden Fall fühlt es sich an wie, ja, Es ist in mir entsteht dann ein ja, das, genau das bin ich. Ich möchte euch ein paar Beispiele aus meinem Leben zeigen oder sagen, die das vielleicht ein bisschen plastischer machen. Also das mit der Mathematik und dem, ich bin schlecht in Mathe, haben wir ja nur schon, habe ich euch schon erzählt. Genau, es ist dieses, die Geschichte, die ich mir nach wie, also ja, und tatsächlich auch nach wie vor erzähle. Und sie macht immer noch ganz viel mit meinem Leben. Ich weiß, dass sie nicht in Gänze wahr ist, aber dass es in einer Zeit entstanden, diese Interpretation, dieser Deutungsrahmen von einem vielleicht mal schlechten Mathe-Test in der Grundschule oder dem Gefühl von, ich verstehe gerade kurz etwas nicht, aber alle anderen, dass es heute noch dazu führt, dass ich zum Beispiel auch ein Problem mit Geld habe. Denn für mich resultierte aus, ich bin schlecht in Mathe, auch ich kann nicht rechnen, ergo ich kann nicht mit Geld umgehen, weil da muss man ja rechnen. Und das ist eine Geschichte oder eine Geschichte, die ich mir schon lange Zeit erzähle und die sich auch immer wieder bewiesen hat und mir dementsprechend auch immer wieder andere Menschen erzählen, weil ich es ihnen ja bewiesen habe, die wahnsinnig viel mit meinem Leben macht und die mich auch wirklich arg beschäftigt und auch schmerzt, an die ich immer wieder rangehe und die besser wird. Aber ich merke, dass diese Geschichte tatsächlich immer noch so wahnsinnig viel Einfluss auf mein Leben hat. Und dann gibt es da zum Beispiel diesen Moment in meinem Leben vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, ich habe nach 12 Semestern Theologiestudium, das Studium abgebrochen, kurz vorm Diplom. Genau. Und ich habe 2 Jahre danach nochmal ein Studium angefangen und habe das auch abgebrochen nach dem ersten Semester. Und dieses Studium abbrechen und ja, damit ganz, ganz viele Türen zumachen, hat sich lange, lange Zeit war das ein unglaublich Wunderpunkt. Ich weiß, dass ich es nicht anders hätte machen können in dem Moment, aber ich weiß, dass alle, oder ich hatte immer das Gefühl, alle verlangen von mir, dass ich es anders hätte machen sollen. Es war ein Gefühl von, ich bin an allem gescheitert, woran ich auch nur scheitern kann. So an meinem eigenen Anspruch, dieses Studium, was ich mir ja selbst gewählt habe, das fertig zu bringen und den Beruf zu machen, weswegen ich dieses Studium angefangen habe. Ich habe meine Eltern enttäuscht, die mich so lange auch finanziell unterstützt haben, auf einem Weg, der so gar nicht ihrer ist. Ich habe alle meine Freunde, alle meine Kommilitonen, alle meine Dozenten, wir waren eine sehr kleine Fakultät, wo man sich auch untereinander einfach kannte. Ich habe alle enttäuscht. Es war dumm, das zu tun. Also wer bricht da nach 12 Semestern kurz vorm Diplom sein Studium ab und ohne irgendwie eine nennenswerte Alternative in der Hand zu haben. War ja nicht so, dass irgendwie gerade irgendwas angeklopft hat und gesagt, so hier kannst du mega Kohle verdienen oder irgendwie, ich habe den Sinn deines Lebens gefunden, sondern ich habe einfach dieses Studium nicht zu Ende gemacht. Ich hatte meine Gründe dafür und ich wusste auch, dass ich das nicht zu Ende machen kann und nicht zu Ende machen möchte und trotzdem fühlte es sich an wie auf ganzer Linie versagt, so richtig. Und es war das Gefühl davon, siehste, schon wieder etwas nicht zu Ende gemacht. Denn auch in meinem Leben davor habe ich oft Dinge nicht zu Ende gemacht. Ich habe immer oft Dinge angefangen, die mich begeistert haben total und sie dann aber nicht zu Ende gemacht. Und das ist auch heute noch so. Ich fange auch heute immer mal wieder Dinge an, die ich nicht zu Ende mache. Dann habe ich 2 Jahre später, wie gesagt, nochmal ein Studium angefangen und das nochmal nicht zu Ende gemacht. Und ich spüre diesen Schmerz nach wie vor ganz, ganz tief. Dieses, ja, sich selbst beweisende, siehst du, du kannst es halt nicht. Du kannst es nicht, du bist zu dumm, du bist zu faul, reiß dich doch einfach mal zusammen, alle anderen schaffen das ja auch. So wie dumm und wie unverantwortlich ist es denn, das nicht fertig zu machen? Du musst doch einen Beruf haben, du musst Geld verdienen und so weiter. Du bist halt einfach gescheitert. Du kannst es nicht. Das war die Geschichte, die ich mir lange, lange, lange Zeit, bis noch vor vielleicht 2 Jahren, darüber erzählt habe. Mein Kopf hat immer wieder versucht, das zu rechtfertigen, warum ich das gemacht habe. Und es gibt genug Gründe. Mein Kopf wusste genau, ja, aber mir ging es so, so schlecht zu der Zeit. Ich wäre nicht, also schon kognitiv und kognitiv vielleicht, aber ich wäre einfach nicht in der Lage gewesen, nochmal alle 3 Sprachen zum Ende des Diploms zu lernen und diese Diplomprüfung durchzuziehen. Ich wäre einfach nicht in der Lage gewesen und ich wollte diesen Beruf nicht mehr ausführen. Ich wollte es nicht. Ich habe lange in einer Gemeinde gearbeitet und habe in diesen Beruf reichlich hineinspüren können und wusste, das möchte ich nicht. Das wusste mein Kopf. Das waren aber keine Argumente, die entweder mein Außen, zumindest die meine Familie überzeugt hätten, noch haben sie mich wirklich überzeugt, weil diese Interpretation von du bist gescheitert, du bist zu dumm, du kannst es nicht und siehst, du schaffst es einfach nicht. Jedes Mal fängst du was an und machst es nicht zu Ende. Du wirst es also nie schaffen. Die war viel stärker, viel, viel stärker als alles, was ich versucht habe, mir zu, also ja, in meinen Kopf zu holen, warum ich das gemacht habe. Ich habe das ja nicht leichtfertig gemacht. Und das war also diese Erfahrung, die da noch mal so kulminiert ist. Die zog sich lange Zeit danach noch. Es passierte immer wieder. Ich fange Dinge an, bin ganz begeistert, kann die total gut. Ja, bin gut darin, was ich mache und höre auf. Enttäusche damit Menschen, mache wieder Türen zu, ja, und scheitere wieder. Und ich habe es vor vielleicht 2 Jahren das erste Mal geschafft, diesen Deutungsrahmen über mein Leben. Und das war eine lange Zeit in meinem, das ist etwas, was ich, ja, ein Muster, was sich ganz oft wiederholt hat, diesen einmal aufzubrechen. Und zu überlegen, okay, was steckt denn da noch drin? Aus welchen Perspektiven kann ich das denn noch betrachten? Und ich fand für mich, das passierte, weil ich Menschen erlebt habe oder Menschen kennengelernt habe, das war ganz spannend, ne, mit denen ich irgendwie, wir kamen ins Gespräch, es war irgendwie auch so eine Netzwerkveranstaltung, aber eine ganz nette, wir kamen ins Gespräch und ich habe halt so ein bisschen über mein Leben erzählt, wie wir alle so, wo kommen wir eigentlich her, was haben wir vorher gemacht und dann war bei mir halt auch so, ja, Studium abgebrochen, nochmal Studium abgebrochen, lange in der Bildungsarbeit, damit aber irgendwann aufgehört und so weiter und auch, Und es gab 2 Menschen, die darauf prompt reagierten und meinten, krass, wie mutig, Studium abgebrochen. Und ich dachte so, ja, mutig wäre jetzt nicht so das Wort, was ich dafür verwenden würde, sondern eher verantwortungslos und dumm und eben alles andere als mutig. Also in meinem Kopf wäre mutig gewesen, das einfach durchzuziehen, egal, weil man macht es ja. Also so, das war in meinem Kopf. Man führt ja ein Studium zu Ende, man macht die Dinge ja zu Ende. Und es ist eher feige, das nicht zu tun. Das war in meinem Kopf die Geschichte. Und das Gespräch ging irgendwie über andere Menschen dann weiter. Also die Gesprächsrunde ging weiter und ich saß dann da mit diesem Satz von krass mutig, Studium 2-mal abbrechen, wie krass cool. Und es passte so gänzlich überhaupt nicht zu meiner Erfahrung mit dieser Geschichte, gar nicht. Und da fing es, glaube ich, an. Das hat so eine Sollbruchstelle in diesen Rahmen gemacht, sodass ich irgendwann immer mal wieder gucken konnte, okay, warte, wir gucken mal, ob wir da raus, oder ich gucke mal, ob ich da rauskomme. Wenn das cool ist, wenn das mutig ist, was ist es vielleicht noch, was ich gar nicht weiß? So, ich habe die aufgebrochen irgendwann und habe mir angeguckt, warum das auch immer wieder in meinem Leben passiert. Das ist ja nicht das erste Mal gewesen. Ich habe ja auch ganz viel in der Schule Unterricht geschwänzt. Immer dann, wenn ich den einfach wahnsinnig langweilig fand oder eben sehr sinnlos. Das war nicht schlimm, weil ich war ja trotzdem gut genug und ich habe trotzdem ein gutes Abi gemacht. Und da war das alles noch so relativ konsequenzenlos. Später ja dann nicht mehr. Also da wurde das noch nicht. Und das im Grunde ist es aber, und das wurde mir dann, als ich aus diesem Rahmen rausgetreten bin von das ist Scheitern, aus dieser Deutung rausgetreten bin, wurde mir das bewusst, dass das gleiche Muster ist, was ich schon in der Schule hatte und auch in meinem Privatleben, aber auch in der Schule hatte, Dinge nicht zu machen, wenn ich darin keinen Sinn sehe, wenn sie langweilig sind, wenn sie mich nicht begeistern oder ja, wenn ja, also wenn sie mich nicht antiggern, wenn ich mich da einfach nicht, wenn das einfach nicht richtig ist für mich. Das habe ich in der Schule gemacht, ich bin da einfach nicht zum Unterricht gegangen. So, nicht ganz früh, aber so, ich glaube, nach der 8., 9. Klasse habe ich mir schon ab und zu diese Freiheit rausgenommen. Und auch sehr bewusst, also so dieses, nein, ich gehe da nicht hin, weil es ist doof. Es ist langweilig, ich weiß das auch so, das Buch kann ich alleine lesen. Oder habe ich wahrscheinlich schon durchgelesen. Und ich finde die Lehrerin ganz schlimm, weil sie fies ist oder weil sie, keine Ahnung, ja, weil sie ungerecht ist oder auch gar nicht unbedingt zu mir, aber weil ich mir das nicht antun möchte, mit solchen Menschen dann im Raum zu sein. Also das habe ich damals nicht so reflektiert, aber ich weiß, dass das so die Gründe waren, warum ich einfach dann nicht zum Unterricht gegangen bin. Dann saß ich lieber in der Bibliothek, in unserer Schulbibliothek und habe in Büchern gelesen oder mich mit unserer Bibliothekarin unterhalten oder was auch immer. Das fühlte sich sehr viel sinnvoller an. Da habe ich sehr viel mehr gelernt als in jeder Physikstunde in der 12. und 13. Klasse. In jeder. Und das war für mich völlig okay. So. Es gab ganz viele, die das irgendwie komisch und doof fanden, aber für mich war das total okay, weil warum soll ich meine Zeit mit Dingen vergeuden, die mir nichts bringen, die sich blöd anfühlen und die mich einfach nicht weiterbringen. Und genau das gleiche Muster fand auch danach immer statt, aber da war es völlig anders konnotiert. Aber warum? Warum? Weil da Erwartungen hinterstanden. In der Schule konnte ich immer noch zumindest zeigen, na, ich habe ja, da war die Erwartung meiner Eltern zum Beispiel oder auch der Gesellschaft, der Schule ja nicht, du musst zu jedem Unterricht erscheinen, sondern du musst gute Noten bekommen. Gute Noten hatte ich. Damit war ich geschützt vor den allermeisten Enttäuschungsanfällen oder vor dem allermeisten Ärger oder Konsequenzen. Ich hatte ja gute Noten. Das wiegt ja ganz oben. Ob mich das begeistert hat, ob mich das weitergebracht hat, ob ich da wirklich was gelernt habe, was auch immer, das war ja völlig egal. Wichtig waren die Noten. Nach der Schule, im Studium und auch im Praktikum, wichtig war der Abschluss. Noten waren bei uns jetzt nicht so relevant, weil wir damals noch ziemlich leisure studiert haben mit wenig Noten. Wenn Noten, waren sie gut. Wichtig war der Abschluss. Und den hatte ich nicht. Weil den ein Diplom kriegst du eben mal nicht mit Nicht-Dasein. Und dann mal schnell zur Diplomprüfung gehen. Und es war mir auch nicht wichtig. Ich wollte das ja auch nicht mehr. Es hat mir einfach nichts mehr gegeben. Und ich wusste, das bringt mir hier nichts mehr. Das will ich nicht mehr. Aber ich konnte eben nicht, ich hatte nichts mehr nach außen, was mich schützt vor dem Bild von außen, wenn ich studiere, muss ich das zu Ende machen, muss doch dann einen Zettel in der Hand haben, auf dem Diplom steht. Das hatte ich ja nicht mehr. Ich hatte also keine Note mehr, die vor mir steht und sagt, guck mal, ist doch alles gut. Egal, wie ich das gemacht habe, ist doch alles gut. Dadurch fiel ich halt sofort in dieses Gefühl von und auch in dieses Bild von, okay, sie hat ein Studium abgebrochen, sie ist gescheitert. Als ich angefangen habe, mal zu gucken, dass das eigentlich total gut war und was passiert wäre, hätte ich dieses Studium weitergemacht. Ich weiß nicht, wie ich es hätte machen sollen, aber als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, dass das so im Grunde so wahnsinnig viel Selbstfürsorge ist, auch wenn sich das in dem Moment überhaupt nicht danach angefühlt hat, Dinge, die einem nicht gut tun, die einen nicht mehr weiterbringen, die keinen Sinn mehr ergeben, zu lassen und nicht durchzuziehen, nur weil irgendjemand meint, dass das der richtige Weg wäre. Als ich angefangen habe, das aus dieser Perspektive zu betrachten, dass das Selbstliebe war, Selbstschutz und ich damit einfach, ja, mein System einfach ja sowieso immer sehr deutlich ist damit, was für mich gut und richtig ist und was ich nicht will, dass mein System mich da geschützt hat. Vor etwas, was ich einfach nicht zu mir gehört, was nicht mein Weg ist, was nicht richtig war für mich, was mich nicht glücklich, nicht zufrieden und nicht erfüllt hat, hätte sein lassen. Diese Perspektive macht ein ganz anderes Gefühl auf zu dieser Zeit. Dann kann ich verstehen, dass Menschen sagen, und dann kann ich auch fühlen, wie es heißt oder wie es ist, mutig zu sein. Denn ja, verdammt, das war mutig. Gegen all diese Konventionen, gegen all diese Erwartungen, die auch mit, ne, ich hatte das beste Abitur meines Jahrgangs, was mit diesen, all diesen Erwartungen, die da auf mir lagen, von aus dieser Zahl musst du doch jetzt was machen, zu sagen, ich mache dieses Studium nicht weiter. Ich breche das ab. Und ja, ich habe nichts, aber ich breche das jetzt ab. Ja, das war mutig. Und es fühlt sich auch nach wie vor immer erstmal spannend an, das so zu bezeichnen. Aber das war mutig, das war nicht feige und das war auch nicht irgendwie dumm, sondern das war das Richtigste und Beste und Mutigste, was ich für mich in diesem Moment tun konnte. Und davon geht aber der, das ist so für mich, also es ist, ja, ein Beispiel jetzt nur. Ich habe es ein bisschen doll ausgeführt, aber es ist ein Beispiel. Und dafür gibt es noch ganz, ganz viele andere Beispiele in meinem Leben und mit Sicherheit auch in eurem, in deinem Leben. Was für mich den Unterschied macht zwischen dem, da hat jemand gesagt, das sei mutig und mein Kopf denkt es und es passiert aber nichts, war, ich konnte das irgendwann fühlen. Das ist quasi eine Etage tiefer gerutscht, vom Kopf ins Herz. Ich konnte fühlen, dass das richtig war. Ich konnte fühlen, dass das mein Weg war und dass das mutig war. Und dass es ja genau richtig war. Und dieses richtig, das breitet sich in mir aus wie so eine warme Welle. Und genau deswegen weiß ich, dass das auch stimmt. Das ist auch nur eine Interpretation der Sache. Man könnte auch noch tausend andere finden. Aber ich weiß, dass das stimmt, weil sich das so ausbreitet wie so ein warmer Hauch, wie so eine warme Welle in mir, die sagt, genau, das war richtig, Melli. Und egal, was andere darüber sagen, es war die richtige Entscheidung und es war mutig. Und genau das ist auch so für mich so ein bisschen der Kompass oder der Test. Test klingt so ein bisschen wissenschaftlich, aber ja, der Kompass, an dem ich mich ausrichte, auch wenn ich bestimmte Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven anschaue, um eben zu gucken, stimmt diese Geschichte eigentlich, die ich mir da erzähle, hineinzufühlen. Denn mein System, mein Inneres, meine Seele weiß ganz genau, welche Geschichte meine Wahrheit ist. Und nur um die geht's ja. Es geht um meine Wahrheit. Nicht um die Wahrheit meiner Eltern, nicht um die Wahrheit meiner Kommilitonen, nicht um die Wahrheit von irgendwem, sondern um meine Wahrheit. Denn nur die kann ich ja wirklich leben. Wie kann ich eine Wahrheit leben, die nicht meine ist? Da werde ich immer in diesem engen Rahmen sein und da immer wieder anstoßen und mir immer, immer, immer wieder Schmerzen zufügen über Dinge, die eigentlich gar nicht schmerzhaft sein müssten. Das ist ja so das Traurige oder das, nicht das Traurige, aber das Spannende. Sie müssten gar nicht so schmerzhaft sein, wie sie lange Zeit waren. Und mit diesem Zurückblicken, Rahmen aufbrechen, andere Perspektiven anschauen, mich hineinfühlen und ja, andere Interpretationen zulassen, gewinne ich einfach wieder die Macht über mein Leben. Und die Verantwortung auch. Ich übernehme die Verantwortung für mein Leben, für meine Geschichte und ich nehme mir das wieder zurück. So, ich nehme mir das aus all den Händen, die es bisher bewusst oder unbewusst in Händen gehalten haben, die Macht zu deuten, wie mein Leben, was mein Leben und meine Erfahrungen bedeuten, die nehme ich mir zurück. Denn das kann niemand anders deuten. Niemand anders kann das richtig deuten. Nur ich. Und es wird sich dadurch nicht die Vergangenheit verändern. Ich verändere ja nichts. Die Dinge sind ja so, wie sie sind. Das Ereignis ist, ich habe das Studium nicht zu Ende gemacht. Punkt, aus, Ende. Ich habe ja jetzt nicht auf einmal ein Diplom, aber mein Blick darauf hat sich verändert. Mein Blick und auch dementsprechend mein Blick auf mich selber. Und mit dem Blick auf mich selber verändert sich mein Gefühl zu mir. Zu dem, wer ich bin und was ich kann und was ich brauche und was ich will. Und damit, und das ist, glaube ich, die größte Macht, die da drin liegt, damit ändert sich meine Gegenwart. Mein Gefühl jetzt und damit ändert sich meine Zukunft, weil ich aus diesem Kreislauf rauskomme von, dass es sich immer wieder selbst bestätigen muss. Denn ich habe eine neue Erfahrung hinzugefügt, ich habe eine neue Geschichte hinzugefügt, eine, die sich richtig und gut anfühlt, sodass auch mein System gar nicht Alarm schlagen muss. Denn es fühlt sich ja gut an. Es fühlt sich ja richtig und sicher und gut an. Und gar nicht gefährlich. Und damit setze ich mich in eine andere Energie. Ich setze mich in eine andere, in einen Kreislauf von, ja, und weil das mutig war und weil das gut war und weil es richtig war und weil es wahr ist und weil es mein Weg ist, dürfen all die Dinge zu mir kommen, die genauso richtig und mutig und wahr und meins sind. Und nicht mehr all die Dinge, die sich nicht nach mir anfühlen, die mir Schmerzen bereiten, die mich ohnmächtig machen lassen, sondern ich habe es wieder in der Hand, über mein Leben zu bestimmen. Und davon werden auch Verletzungen und auch vermeintliche Fehler und Enttäuschungen, die bleiben vielleicht. Manche Dinge bleiben auch im Schmerz. Die Enttäuschung, einen Partner, eine Partnerin verlassen zu haben, auch wenn ich vielleicht jetzt weiß, dass das völlig richtig und gut und mutig und wahr war. Und wenn ich wieder weiß, warum ich das getan habe und dass es eben kein, was auch immer ich oder andere mir darüber erzählt haben, dass wenn ich meine Geschichte, meine Wahrheit dazu gefunden habe, heißt das nicht, dass dieser Mensch vielleicht nicht mehr enttäuscht ist oder dass es mir nicht mehr wehtut. Dass der Schmerz kann bleiben oder bleibt vielleicht, aber in diesem Schmerz liegt nicht mehr Fremdbestimmtheit und Verletzung und Kampf, sondern in diesem Schmerz, zum Beispiel sich getrennt zu haben oder verlassen worden zu sein, liegt Heilung. Weil dieser Schmerz jetzt wirklich mir gehört, wirklich in meine Geschichte gehört. Darin liegt dann Heilung. Darin liegt die Möglichkeit, vergeben zu können. Und darin, aus diesem Moment, aus diesem Schmerz vielleicht oder aus dieser Enttäuschung heraus, können wir dann, also kann ich, das ist mir schon ganz oft passiert, und können wir einfach ja die Stärke herausziehen, die da für uns schon immer drin gesteckt hat. Die da schon immer irgendwie bereit war für uns. Und wir können sie jetzt rausziehen, weil wir eben nicht mehr ohnmächtig sind, sondern weil wir das, ja, diese Anteile angenommen haben. Weil sie wirklich zu uns gehören, weil sie wirklich wahr sind für uns. Und das heißt, wir können da so ein wahnsinniges Geschenk auch annehmen. Denn in all diesen Dingen, die wir nicht verändern können, aber unseren Blick und unsere Haltung und unsere Interpretation dazu wieder in die Hand nehmen können, darin liegen Geschenke. Unser Weg, unsere Geschichte, unser Leben liegt voller Geschenke, die wir annehmen können. Und aufmachen können. Wir müssen nicht alles auf einmal machen. Wir müssen nicht unser ganzes Leben umkrempeln. Aber wir haben die Möglichkeit und die Kraft und die Macht, unser Leben und unser Geschenk wieder in die Hand zu nehmen. Manchmal stoßen wir dabei oder immer, eigentlich immer oder immer wieder, stoßen wir dabei auf so Glaubenssätze. Das sind so diese ganz hartnäckigen Geschichten, diese ganz hartnäckigen Dinge, die wir gelernt haben über uns. Die wir eben nicht mit einem Mal so auflösen und so, ach, ist ja alles anders. Und noch dieses, du bist gescheitert, du bist zu dumm, weil du dein Studium abgebrochen hast. Da stecken ganz viele Glaubenssätze drin. Aber weil ich diese Geschichte umgeschrieben habe, weil ich dieser Geschichte eine neue Deutung, meine Deutung gegeben habe, bin ich überhaupt erst in der Lage, mir diese Glaubenssätze jetzt wirklich anzugucken, die da so drinstecken von, ich bin nicht gut genug, ich scheitere sowieso, ich kann nichts richtig, ich werde nie etwas zu Ende machen, ich enttäusche alle nur. Das sind ganz, ganz hartnäckige, ganz, ganz tiefe Glaubenssätze, die da drinstecken. Die kann ich mir jetzt aber anschauen. Die sind nicht von einmal mit einmal weg und die wirken auch immer noch in meinem Leben, immer wieder mal. Aber ich kann sie erkennen und ich kann sie anschauen. Ich kann mir, ich kann mir Methoden suchen, Menschen suchen, Strategien suchen, die mir dabei helfen, mit diesen Glaubenssätzen umzugehen, mit diesen Glaubenssätzen klarzukommen. Und für mich hat da zum Beispiel eine Sache, die mir dabei wahnsinnig geholfen hat, ist, etwas, das nennt sich The Work, also die Arbeit auf Deutsch, The Work auf Englisch, von Byron Katie, einer Amerikanerin, die quasi wahnsinnig viele Bücher geschrieben hat, die auch wahnsinnig amerikanisch sind. Aber das, was sie entwickelt hat für sich, ist eine Methode, diese Glaubenssätze ganz einfach zu hinterfragen und so ein bisschen dieses, ja, das Ego auch auszutricksen. Ich überlege gerade, ob ich euch das jetzt noch erzähle oder ob ich dazu einfach eine Extra-Folge mache, die ich dann morgen veröffentliche. Das werde ich, glaube ich, machen. Also wenn ihr, ich werde das jetzt nicht weiter ausführen, ich werde eine Extra-Folge machen zu The Work von Byron Katie, die wird relativ kurz, weil ich bin kein Coach für The Work oder so. Ich kann nur kurz erzählen, wie ich das für mich anwende und wie mir das geholfen hat. Wichtig ist aber dabei, warum das für mich funktioniert und was für mich immer irgendwie wichtig ist, ist, dass wir uns in diese neue Perspektive einfach, dass es darum geht, sich hineinzufühlen. Sich wirklich hineinzufühlen, denn wir leben nicht das, was wir denken, sondern das, was wir fühlen. Und genau darum, um dieses Warum positives Denken nicht unbedingt so wahnsinnig toll ist, sondern was dann wirklich wichtig ist, darum wird es in der nächsten Folge gehen, also in der wirklich nächsten Folge, nächsten Donnerstag um 10 Uhr. Dazwischen wird es noch diese kleine The Work-Folge geben, aber das erwartet euch in der nächsten Folge. Quasi, es ist wie eine kleine Reihe, wie eine kleine Serie, die so ineinander greift. Das ist mir irgendwie auch ganz wichtig. Ich hoffe, dass ich euch bis hierhin und vielleicht auch mit der kleinen Zusatzfolge, ja, vielleicht selber eine kleine Sollbruchstelle irgendwo in eurem Leben habe ansetzen können, wo ihr vielleicht selber einmal schauen könnt, wenn ihr es nicht eh schon ganz oft tut und da auch irgendwie ganz doll oder schon sehr im Prozess mit euch seid, diese Sollbruchstelle einmal aufzubrechen und einmal rauszutreten und zu gucken, was ist eigentlich meine Geschichte. Denn mein Wunsch ist, und ich glaube, da liegt ganz viel Chance für uns, für unsere Gesellschaft und für uns alleine auch, für uns als Menschen, die Verantwortung für unsere Geschichte wieder in unsere Hand zu nehmen, damit wir unsere Geschichte erzählen können. Und damit wir lernen und erfahren und fühlen können, dass das alles Helden und Heldinnen-Geschichten sind. Und sie anderen erzählen, um uns gegenseitig zu unterstützen, um uns aufzubauen, um uns zu unterstützen, um uns zu stärken und um dieses Gefühl von Gemeinschaft einfach in die Welt zu tragen, dass wir alle Geschichten haben, dass wir alle da Dunkelheiten drin haben und alle aber eben trotzdem die Macht und die Kraft und die Ressourcen haben oder bekommen voneinander, das wieder in unsere Hände zu nehmen. Das ist mein großer Wunsch. Ich danke euch fürs Zuhören. Und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit all den Menschen, die euch lieb und teuer sind oder von denen ihr glaubt, dass diese Folge für sie gut und wichtig wäre, mal zu hören. Vielleicht auch einfach nur als kleine Erinnerung. Manchmal brauchen wir einfach nochmal so einen kleinen Anstoß für Dinge, die wir eigentlich schon wissen, damit sie irgendwann vom Kopf ins Herz rutschen. Ich danke euch fürs Zuhören. Gebt mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, aber viel, viel lieber schreibt mir, wie es euch geht, was ihr für Erfahrungen mit eurer Geschichte gemacht habt, wie weit ihr da seid, wo es schwierig ist für euch, wo ich euch vielleicht unterstützen kann. Schreibt mir tatsächlich gerne. Ich bin da. Und ich freue mich auf ein nächstes Mal mit euch. Lasst es euch gut gehen und passt gut auf euch auf. Taking the good with the ups and downs. I wanna see how the world turns round. Let's go adventure in the deep blue sea. Home is with you wherever that lies.